Wir wollen uns also beschäftigen mit der Herkunft der hebräischen Sprache, ihrer Bedeutung, ihrer Geschichte. Zunächst einmal als Frage, was ist überhaupt Hebräisch? Hebräisch gehört zum Sprachstamm der semitischen Sprachen, so wie Arabisch, Akkadisch mit den Dialekten Babylonisch, Assyrisch oder Ugaritisch, Äthiopisch etc. Deutsch gehört zum Sprachstamm der indogermanischen Sprachen. Da gehören die meisten europäischen Sprachen dazu, aber wie der Name sagt, auch Sprachen bis nach Indien. Die bilden zusammen eine Familie, wo man deutliche Verwandtschaftsbeziehungen nachweisen kann. Zwischen verschiedenen Sprachstämmen gibt es überhaupt keine abstammungsmäßige Verwandtschaft. Insofern ist also Hebräisch abstammungsmäßig überhaupt nicht mit Deutsch oder Französisch oder Englisch verwandt. Eben, Hebräisch gehört zum Sprachstamm der semitischen Sprachen. Weltweit gibt es vielleicht etwa 60 bis 100 verschiedene Sprachstämme. Die kann man dann zurückführen auf die Ursprachen von Babel. Oder beziehungsweise auf einige Grundtypen pro Sprachstamm, die in Babel erschaffen worden sind. Hebräisch ist wie Phönizisch-Punisch, also die Sprache der Phönizier im Libanon, Moabitisch, Ammonitisch, Edomitisch und Philistäisch, ein kanaanäischer Dialekt. Das werden wir noch deutlicher sehen. Darum wird Hebräisch in Jesaja 19, Vers 18 genannt, die Sprache Kanaans. Das Kanaanäische bzw. Hebräische kann über einen Zeitraum von ca. 3500 Jahren hinweg anhand von außerbiblischen Dokumenten untersucht werden. Also, wir kennen die Sprachgeschichte sehr weit zurück. In der Bibel wird diese Sprache folgendermaßen genannt. Im Alten Testament A, die Sprache Kanaans. Wie schon gesagt, Jesaja 19, Vers 18, Leshon Kanaan, auf Hebräisch. Dann B, Jüdisch. Und Sie sehen eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament, in 2. Könige, 2. Chroniker, Nehemia und auch Jesaja 36, da wird es genannt auf Hebräisch Jehudit, Jüdisch. Und nun, im Neuen Testament finden wir den Ausdruck, der uns vertrauter ist, Hebräisch, Griechisch, Hebraisti. Und ich habe hier auch eine ganze Reihe von neutestamentlichen Stellen aufgeführt. Nun, zunächst mal ein Textbeispiel, damit wir auch sehen, wie Hebräisch geschrieben wird, wie Hebräisch sich anhört. Das ist der erste Schöpfungstag, 1. Mose 1, 1 bis 5, der hier auf dem Blatt wiedergegeben ist. Und ich habe auch gleich die Umschrift darunter gesetzt, eine ganz einfache Umschrift. So können Sie das zu Hause ein bisschen üben und nachvollziehen. Also mit einem modern hebräischen Akzent tönt das etwa so. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve ta-aretz. Ve ha-aretz hayta tohu va-vohu. Ve choshech al penei tehom. Ve ruach Elohim merachefet al penei ha-mayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayhi or. Vayar Elohim et ha-or kitof, vayavdel Elohim bein ha-or uvein ha-choshech. Vayikra Elohim la-or yom, ve-la-choshech kara laila, vayhi erev, vayhi voker yom echad. Tag 1, yom echad. In der hebräischen Sprachwissenschaft teilt man die hebräische Sprache in verschiedene Perioden ein. Wir können also diese Sprachgeschichte in vier Perioden teilen. Zunächst haben wir Althebräisch, von der Zeit von Mose, also die Mosebücher, bis zum letzten Buch des Alten Testaments, Maleachi, um 400 vor Christus. Das ist die Periode des Althebräischen und entspricht damit der Abfassungszeit der Schriften des Alten Testaments. Dann kommt Mittelhebräisch, also nach den Schriftpropheten Zacharia, Haggai und Maleachi, nämlich ab 400 vor Christus bis circa 500 nach Christus. Ein wichtiges Dokument in Mittelhebräisch ist die Mishnah. Das ist der Grundstock des Talmud. Die Mishnah ist auf Hebräisch abgefasst, eben in diesem mittelhebräischen Sprachstadium, das sich also bereits vom Alttestamentlichen unterscheidet. So haben die Rabbiner gesprochen. Mittelhebräisch hat der Herr Jesus Christus gesprochen. Und dann kommt das mittelalterliche Hebräisch ab ca. 500 nach Christus. Das wurde gepflegt in den mittelalterlichen Bibelkommentaren der Rabbiner wie Rashi, Abrabanel, Moshe ben Maimon und so weiter und so fort. Die haben mittelalterliches Hebräisch geschrieben. Obwohl die Sprache damals schon tot war, hat man es eben als Kommentarsprache weiterhin gepflegt. Und dann, Periode 4, modernes Hebräisch, Ivrit. Ivrit ist einfach Hebräisch bedeutet einfach Hebräisch auf Hebräisch, ja? Das ist also nicht irgendwie etwas völlig Neues, aber es ist so üblich, diese moderne Sprachstufe einfach als Ivrit zu bezeichnen, hebräisch ausgesprochen. Ab 1922 ist das eine offizielle Sprache in Israel, nebst Englisch und Arabisch. Nun, wir haben mit Mose begonnen, aber es ist uns klar, dass Hebräisch nicht erst dann entstanden ist. Es stellt sich nämlich die Frage, welches war die Ursprache vor der Sprachenverwirrung von Babel? Das beschäftigt ja immer wieder. Nun, wir können einige Schlüsse ziehen aus den ersten Kapiteln der Bibel. Und zwar ist es so, die Namen der vorsintflutlichen Menschen, also sagen wir Adam, Eva, Kain, Abel, aber auch die ganze Linie der Geschlechter von Adam bis Noah, diese 10 Generationen, oder die Linie, die aufgezeichnet ist in 1. Mose 4 von Kain bis Lamech, sind allesamt semitisch. Also wir haben mit europäischen Sprachen nichts zu tun. Und sie lassen sich am besten innerhalb des Semitischen durch das Hebräische erklären. Das ist einfach mal eine Feststellung beim Bibellesen. Es kommt dazu Wortspiele, wie wir sie finden in 1. Mose 2, 7, 23 oder 3, Vers 20, die sind hebräisch. Also 1. Mose 2, Vers 7, und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Nun haben wir hier den Namen für Mensch, den Begriff Adam im Grundtext. Also, und der Herr Gott bildete Adam, den Menschen. Und für Erdboden steht hier Adama. Da haben wir ein schönes Wortspiel. Eben Adam wurde genommen von dem Adama und darum heißt er Adam. Aber dieses Wortspiel, das geht natürlich nur, geht auf Deutsch nicht, es geht nur auf Hebräisch. Und gibt damit die Erklärung für den Namen Adam. Oder weiter, 23, nachdem Eva erschaffen worden war und Adam sie zum ersten Mal sieht, wird er gleich poetisch, romantisch. Und der Mensch sprach: Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist diese genommen. Mann heißt hier Ish auf Hebräisch. Und Isha, Männin, ist damit, klingt damit wie die weibliche Form von Ish. Ja? Aber auf Deutsch geht das nicht, das ist gekünstelt, nicht wahr? Männin. Aber Isha ist im Hebräischen das normale Wort für Frau. Und es ist nicht mal ganz klar, ob es effektiv abstammungsmäßig auf Ish zurückgeht. Aber vom Klang her gibt sich diese Analogie. Isha klingt wie die weibliche Form von Ish. Dieses Wortspiel funktioniert natürlich nur auf Hebräisch. Und dann weiter 3, Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, hebräisch ausgesprochen Chava. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Nun, Chava heißt auf Hebräisch Leben. Und ist auch hier wieder eben ein Wortspiel, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Es war ja so, Gott sagte Adam, an dem Tag, da du von der verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Aber dann kündigte Gott in 1. Mose 3, Vers 15 an, dass einmal der Nachkomme von Eva erscheinen wird. Er soll der Schlange Satan den Kopf zertreten. Das heißt, er soll die Macht des Bösen einmal brechen. Und darauf gibt Adam seiner Frau den Namen Chava. Naheliegend wäre es gewesen, er hätte sie Mavet genannt, tot. Aber er gibt ihr ausgerechnet den Namen Chava, obwohl Gottes Urteil fest war, du wirst sterben. Aber er glaubte der Verheißung, dass Eva noch Nachkommen haben würde. Und nicht vorher sterben würde. Und dass dieser Nachkomme schließlich das Leben bringen würde. Und darum nannte er sie Chava. Aber eben auch dieses Wortspiel mit dem Namen ist innerhalb des Hebräischen möglich. Und weiter, die vorsintflutlichen Namen wurden bestimmt nicht nachträglich von Mose ins Hebräische übersetzt. Das könnte man sich ja denken. Diese Namen waren alle in einer anderen Sprache, eben in der Ursprache, aber Mose hat dann diese Namen übertragen ins Hebräische, damit sie für die Leser ebenso verständlich wären. Das ist bestimmt nicht so, denn die nicht-hebräischen Namen im Rest der Genesis, also im ersten Buch Mose, wurden auch nicht ins Hebräische übertragen. So finden wir zum Beispiel Eigennamen aus dem Elamitischen, dieser König Kedorlaomer in 1. Mose 14, 1. Das ist Elamitisch. Ich habe in der Fußnote noch hingeschrieben, Kudur ist das elamitische Wort für Sklave. Lagamar war eine Hauptgöttin in der Götterversammlung, im Pantheon, der Elamiter. Also Kedorlaomer heißt nichts anderes als Knecht der Lagamar. Wurde also nicht übertragen von Mose ins Hebräische. Dann haben wir den hethitischen Namen Tidal, auch wieder einer dieser Könige, 1. Mose 14, 1. Und dann haben wir später die ägyptischen Namen Potiphar, 1. Mose 37, 36, oder Asnat, Zaphnat Paneach, der ägyptische Name für Josef in 1. Mose 41, 45. Die sind alle nicht übersetzt worden, sondern so gelassen, wie sie waren. Und auch in den anderen Büchern, also Exodus bis Deuteronomium, 2. Mose bis 5. Mose, in Ja, im ganzen Rest der Bibel ist es allgemein ganz normal, dass die Eigennamen und geografischen Bezeichnungen aus anderen Sprachen lediglich transkribiert, das heißt umgeschrieben werden. In hebräische Buchstaben, in eine hebräische Aussprache, aber nicht durch eine Übersetzung ausgetauscht wurden. Man denke zum Beispiel an die akkadischen und persischen Königsnamen wie Osnapar, Sanherib, Nebukadnezar, Evil-Merodach, Belsazar, Kores, Artasasta, Darius, Ahasveros und so weiter und so fort. Die sind alle in ihren Sprachen belassen. Einfach in der Umschrift dem Hebräischen angepasst. Zum Beispiel Nebukadnezar sprach man aus auf Babylonisch Nabuchodonosor. Und das hat man dann Hebräisch wiedergegeben, Nebukadnezar. Das ist aber keine Übersetzung, das ist einfach eine Umschrift. Genauso wie Jesus im Französischen gibt Jésus, aber es ist keine Übersetzung. Das ist nur die Transkription ins Französische. Oder Gesù auf Italienisch oder Gesù in Spanisch und so weiter. Also, es ist sehr schwierig, Ausnahmen von dieser Regel zu finden. Eine habe ich hier in der Fußnote noch angegeben. Eine ganz spezielle Ausnahme stellt der aramäische Name Kephas dar. So wurde Petrus genannt auf Aramäisch und dieser Name wird parallel zur griechischen Übersetzung Petros, Peter, was eben auch Stein heißt wie Kephas. Johannes 1 und Matthäus 16. Aber es ist eine ganz außergewöhnliche Ausnahme, wenn ein Name so übersetzt wird. Und daraus können wir nun schließen, wir haben allen Grund, davon auszugehen, dass die hebräischen Namen in Genesis 1. Mose 1 bis 11 ursprünglich sind. Daraus können wir den Schluss ziehen, dass es sich bei der Ursprache bis zur babylonischen Verwirrung um ein Urhebräisch gehandelt haben muss. So erklären sich auch die vielen Wortspiele in der Urgeschichte der Genesis auf natürliche Weise und sie brauchen überhaupt nicht als gekünstelte Übertragungen angesehen zu werden. Es ist sogar so, dass die Namen von Adam bis Noah, dass die eigentlich zusammen die ganze Botschaft des Evangeliums ausmachen. Adam heißt doch Mensch, so wie er aus der Hand Gottes hervorgekommen ist. Seth kommt von Hebräisch Schit, setzen, stellen, legen. Dann Enosch ist der dritte, heißt auch Mensch, aber mit dem Nebenbegriff sündig, sterblich, verdorben. Das gibt schon den Gedanken, der Mensch kam in die Stellung eines sündigen Menschen. Die nächste Generation, Kenaan, kann man vom Hebräischen her erklären als weinend, wehklagend. Und weiter, Mahalalel heißt schlicht auf Hebräisch der gelobte Gott. Jered kommt von Yarad, herabsteigen. Also der gelobte Gott stieg herab. Henoch bedeutet auf Hebräisch geweiht. Er war geweiht. Und Methuselah, also Methuselah, der kann man übersetzen auf verschiedene Weise, aber vom Hebräischen kann man es auch erklären, im Sinn von, ist der Tod, so schickt er es. Also sein Tod bewirkt, schickt Lamech, den wilden Mann, Noah. Noach heißt Ruhe. Also gibt es die Botschaft, der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders, er wehklagte, der gelobte Gott stieg herab, er war geweiht, sein Tod bewirkt dem wilden Menschen Ruhe. Noch eine, auf das, wenn die Namen einfach übersetzt wären, das weist vielmehr hin auf ein ursprüngliches, gewolltes, eine gewollte Botschaft, die eben zusammenhängt mit den hebräischen Wortwurzeln, die darin verborgen sind. Also das wären ein paar Argumente, die darauf hinweisen, dass Hebräisch effektiv die Ursprache vor Babel gewesen sein muss. Nun gehen wir aber weiter nach Babel zur Geschichte des Hebräischen. Um 2000 vor Christus zog Abraham aus Ur im Südirak, Babylonien, weg nach Kanaan. Das wird ja beschrieben in 1. Mose 12, Abvers 1 und folgende. In Ur sprach Abraham Babylonisch. Das ist ein Dialekt des Akkadischen. Sumerisch hatte man ja früher auch in dieser Gegend des Südiraks gesprochen, das ist ja das Land der Sumerer. Aber Sumerisch war damals wohl bereits eine tote Sprache. Also bereits so wie Latein für uns. Seine Verwandten in Haran, Abraham ging ja von Ur, dem Euphratlauf entlang nach Norden und kam bis nach Haran, das befindet sich ganz im Süden der heutigen Türkei. Also seine Verwandten dort in Haran, die sprachen Aramäisch. Man sieht ja zum Beispiel in 1. Mose 31, 47, nachdem Jakob später von seinem Onkel Laban geflohen war, der jagte ihm hinten nach, und dann kam es zu einer Auseinandersetzung, und die haben ein Bündnis geschlossen. Laban hat so einen Haufen aufgestellt als Symbol für das Bündnis und hat das genannt Jegar Sahaduta. Fußnote 9. Das ist aramäisch für Haufe des Zeugnisses. Und Jakob nannte das dann mit dem hebräischen Wort Galet, was auch Haufe bedeutet auf Hebräisch. Das macht deutlich, dass eben Labans Familie in Haran, die haben Aramäisch gesprochen. Und darum wird auch in 5. Mose 26, 5 in diesem Gebet gesprochen, dass die Israeliten im Tempel immer wieder beten sollten, wenn sie die Erstlingsfrüchte brachten: Mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Mit Bezug auf Jakob, der so viele Irrwege in seinem Leben ging und eben eine gute Zeit seines Lebens in dem aramäischsprachigen Haran-Gebiet verbrachte. Nun, Abraham lernte in Kanaan eine weitere semitische Sprache, nämlich die Sprache dieser Ureinwohner, Kanaanäisch. Und damit begann Abraham, Hebräisch zu sprechen. Wieso wissen wir, dass die Kanaaniter eben diese Sprache gesprochen haben? Ganz einfach aus den Inschriften. Es gibt eine ganze Menge von Inschriften, kanaanitischen Inschriften, die also nicht von Israel stammen, und die sind recht leicht zu entziffern, wenn man Hebräisch kann. Es ist dieselbe Sprache, die Sprache der Kanaaniter. Und so sprach also Abraham Kanaanäisch bzw. Hebräisch. Seine Nachkommen pflegten diese Sprache weiter. Wir kennen die Geschichte, wie die Großfamilie von Jakob, wie sie nach Ägypten hinabgingen und dort überleben konnten. Dort wurden sie ein Volk. Und diese Sprache wurde auch in Ägypten weiterhin gepflegt. Nach dem Auszug aus Ägypten, circa 1500 vor Christus, schrieb Mose seine 5 Bücher in hebräischer Sprache auf. Also in der Sprache, die in der Familie Abrahams nun bereits über Jahrhunderte hinweg gepflegt worden war. Später, viel später, nachdem die Königszeit zum Ende kam und die Juden durch die Babylonier in die Verbannung weggeführt wurden, in den Jahren 605 bis 539 vor Christus. In dieser Zeit erlernten die Juden die damalige Weltsprache. Das war Aramäisch. Das war also das Englisch damals. Selbstverständlich, man sprach immer noch Akkadisch, Babylonisch in Babylon, aber die Weltsprache, mit der man sich über verschiedene Völker hinweg verständigte, die Handelssprache, die politische Sprache im Reich, war Aramäisch. Und diese Sprache ist näher verwandt mit Hebräisch als Akkadisch, als Babylonisch. Und so haben die Juden natürlich ein leichtes gehabt, in dieser Zeit das Aramäische zu lernen. Vielleicht vom Abstand her wäre das so wie, sagen wir, Deutsch und Holländisch. Also als Deutschsprachige hat man es wirklich leicht, Holländisch zu lernen. Aber man muss wollen, sonst lernt man es nie. Aber es ist leicht. Nun, hier haben wir die Erklärung, dass warum gewisse Teile im Alten Testament auf Aramäisch und nicht Hebräisch geschrieben worden sind. Zum Beispiel in Jeremia 10 ist ein Vers plötzlich auf Aramäisch geschrieben. Jeremia war ja der Prophet, der das Volk gewarnt hat, wenn sie nicht umkehren, müssen sie verbannt werden nach Babylon. Und schließlich hatte das Gericht ganz deutlich auch aussprechen müssen, es wird so kommen, ihr werdet nach Babylon gehen. Und da hat er einen Vers ihnen mitgegeben, den sie auswendig lernen sollten auf Aramäisch, um das dann dort gleich bezeugen zu können. Das ist also Jeremia 10, Vers 11. Plötzlich wechselt die Sprache. Vers 10 ist noch Hebräisch und dann kommt Kidna Demrun Lehom. Elahaya Dishemaya Bearka La Avadu Yevadu Mea'a Umintehom Mintehot Shemaya Elle. Das heißt nichts anderes. So sollt ihr zu ihnen sprechen. Die Götter, welche den Himmel und die Erde nicht geschaffen haben, sollen zugrunde gehen unter, von der Erde hinweg und unter dem Himmel, unter diesem Himmel hinweg. Das war also eine Botschaft für das von Götzen nur so strotzende Babylon, als die Juden dahin kamen. Eure Götter, die werden einmal alle verschwinden. Und nun haben wir in Daniel, die Kapitel 2 bis 7, Kapitel 2, Vers 4 bis 7 am Schluss, die sind auf Aramäisch. Da kommen doch die Weisen vor Nebukadnezar, die sollten ihm den Traum deuten. Und da heißt es im Text, und sie sprachen auf Aramäisch. Das ist immer noch Hebräisch geschrieben. Und alles Weitere ist dann Aramäisch. Sie sprachen auf Aramäisch und das Weitere ist dann wirklich Aramäisch. Warum? Dort in Daniel 2 bis 7 haben wir die großartigen Prophezeiungen über die Weltreiche der Heidenvölker. Über die Zukunft Babylons, Persiens, Griechenlands und Roms. Und das sollten die Heiden auch kennen, nicht nur die Juden. Und darum hat Daniel das aufgeschrieben in der Weltsprache von damals, sodass die Heiden auch Zugang hätten zu diesen gewaltigen weltgeschichtlichen Prophezeiungen. Und ich habe weiter noch notiert, Esra 4, 9 bis 6, 18 und 7, 12 bis 26, die sind auch plötzlich auf Aramäisch. Und zwar aus folgendem Grund, Esra beschreibt, wie die Juden zurückgekehrt waren aus der Gefangenschaft in Babylon. Sie waren Untertanen der Perser, die das babylonische Reich abgelöst haben. Und da war immer noch Aramäisch die Weltsprache. Und Esra gibt in diesen Kapiteln originale persische Königsbriefe wieder. Natürlich im originalen aramäischen Wortlaut. Und in Verbindung mit der Kopie dieser Briefe, die er da zitiert, hat er auch gleich die Sprache in seinem Buch an diesen Stellen gewechselt. Also nicht nur die Briefe, sondern auch das Rundherum, genau wie die Verse angegeben sind, sind da aramäisch. Nach der Rückkehr aus Babylonien wurden beide Sprachen nebeneinander gesprochen. Für diejenigen, die Mühe hatten mit Hebräisch, musste man beim Vorlesen der Bibel auf Aramäisch Erklärungen abgeben. In Nehemia 8, Vers 8 lesen wir etwas über diese Erweckung, die es unter den Zurückgekehrten gegeben hatte. Esra hatte sie wieder neu in das Wort Gottes, in das Gesetz Mose eingeführt. Und ich lese Nehemia 8, Vers 5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er ragte über dem ganzen Volk empor. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Vers 8. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Die haben also sehr sorgfältig gelesen, weil die große Masse, die neue Generation, war nicht mehr so fest im Hebräischen. Und dann hat man das nicht nur einfach ausgelegt, so gab man den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand, sondern da muss man darunter auch verstehen, dass man es in Aramäisch erklärt hat. Und das ist dann auch in der folgenden Zeit so üblich geworden im Judentum, dann auch in den Synagogen, dass man aus der Bibel vorgelesen hat, auf Hebräisch, und dann hat man das Ganze auf Aramäisch übersetzt. Und wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Targumim. Targumim heißt Übersetzungen. Also aramäische Übersetzungen des Alten Testaments. Man hat sogar zum Beispiel ein Targum von dem Buch Hiob gefunden in Qumran, in den Höhlen. Also das zeigt, wie das bereits in vorchristlicher Zeit eben üblich war, das Hebräische auf Aramäisch zum besseren Verständnis zu übertragen. Aber wichtig, zur Zeit Jesu waren beide Sprachen nebeneinander in Gebrauch. Und es kam auch auf die Gegend an. Zum Beispiel Jerusalem war ganz deutlich hebräisch dominiert. Und dann gab es andere Gegenden, wo Galiläa, wo das Aramäische vorherrschte. Aber noch eine dritte Sprache war dann üblich zur Zeit Jesu, nämlich Griechisch. Das war ja zur Zeit der Römer die Weltsprache. Also nicht Lateinisch. Lateinisch war nicht die Weltsprache, sondern Griechisch, auch unter den Römern. Und man kam mit Griechisch zur Zeit Jesu durch, in ganz Nordafrika, dann eben im Nahen Osten und die europäischen Mittelmeergebiete von der Türkei über Europa bis nach Spanien. In Spanien musste man Lateinisch können. Da kam man mit Griechisch nicht durch. Aber man bedenke zum Beispiel, der Römerbrief, der ist ja von Paulus nicht auf Lateinisch verfasst worden, sondern Griechisch. Also selbst die Gemeinde in Rom war in der Lage, einen griechisch geschriebenen Brief zu verstehen. Der wurde da vorgelesen auf Griechisch. Das zeigt etwas von der Universalität der Sprache damals. Also wie Englisch heute. Und so war also in Israel selbst, da haben wir viele Beweise dafür durch Inschriften. Alle drei Sprachen waren im Gebrauch. Wir können auch davon ausgehen, dass der Herr Jesus original in den Evangelien alle drei Sprachen gesprochen hat. Also wenn er zum Beispiel mit Pontius Pilatus gesprochen hat, dann hat er wohl Griechisch gesprochen. Und man kann davon ausgehen, wenn er in Galiläa gesprochen hat, am See Genezareth, wohl Aramäisch. Aber zum Beispiel all die vielen Tempelreden in Jerusalem, da gibt es ja kapitelweise solche Reden, besonders im Johannesevangelium, aber auch in den anderen drei Evangelien, da muss man davon ausgehen, dass das Original Hebräisch war. In der Folge der Störung des zweiten Tempels im Jahr 70, als Jerusalem unterging und die Juden zerstreut wurden in alle Völker. Ich lese dazu aus 5. Mose 28, 64. Mose hatte das bereits vorausgesehen, diese Zerstreuung, Also um 1520 hat er das aufgeschrieben hier. 1520 vor Christus. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Du wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das ist die Prophetie über diese 2000 Jahre dauernden jüdischen Zerstreuung in alle fünf Kontinente ab dem Jahr 70. Und durch die Jahrhunderte hindurch wurde das jüdische Volk vertrieben, verfolgt und abgeschlachtet. Das Total von 70 nach Christus bis heute ist 13 Millionen Tote. Also mit dieser weltweiten Zerstreuung wurde Hebräisch eine tote Sprache. Sie fand aber weiter Verwendung als religiöse Sprache. Dazu kann man vergleichen die Gebetsbücher im Judentum, die vielen. Dann der Talmud. Wobei übrigens eben im Talmud die Mishnah ist Hebräisch, aber die Gemara, das ist im Talmud der Kommentar über die Mishnah, also über den Grundstock. Die Gemara ist meistens aramäisch. Da sieht man, dass diese zwei Sprachen nebeneinander. Und dann die Midrashim, ein Midrash, das sind Auslegungen, Predigten, so eine Art Predigt. Und dann die mittelalterlichen Bibelkommentare, die sind auf Hebräisch. Also wurde die Sprache weiter gepflegt, aber man muss sagen, noch in der Zeit nach der Zerstörung, nach 70 nach Christus, da wurde Hebräisch mehr und mehr eine tote Sprache. In der weltweiten Zerstreuung übernahmen die Juden die jeweiligen Landessprachen, also Schweizerdeutsch, in Zürich Enge und so, zum Teil entstanden durch den Gebrauch im Ghetto-Dasein eigene Dialekte, zum Beispiel das Jiddische. Jiddisch ist ein mittelhochdeutscher Dialekt. Und den haben sie quasi so erhalten bis heute. Die sprechen also noch ein Mittelhochdeutsch. Aber das wurde massiv angereichert durch hebräische Wörter und dadurch, dass es eine große Rolle spielte in Osteuropa, auch viele slawische Wörter sind da drin. Aber die Struktur der Sprache ist deutsch und darum ist Jiddisch eigentlich ganz einfach zu verstehen für uns. Also wir können uns mit Jiddisch sprechenden Juden unterhalten, verstehen, auch wenn man nicht Jiddisch gelernt hat. Ich habe hier, kann man dann mal anschauen, aufgelegt auf dem Tisch hier ein jiddisches Neues Testament, das heißt der Brit Hadashah. Merken, das sind also von drei Wörtern sind zwei Hebräisch. Der Brit Hadashah, das Neue Testament auf Jiddisch. Und wenn Sie dann versuchen zu lesen, dann sind Sie erstaunt, das sind alles hebräische Buchstaben. Also man schreibt das mit hebräischen Buchstaben, obwohl es verständlich ist für uns, weil es deutsch ist. Aber zum Beispiel in den Briefen von Paulus und so weiter im Neuen Testament, da wünscht Paulus Shalom und Chesed von Gott, dem Vater. Ja? Gnade und Friede. Chesed und Shalom. Chesed und Shalom. Und im spanischen Bereich hat sich auch ein solcher jüdischer Dialekt entwickelt, das Ladino, und es gibt noch weitere. Auch im Arabischen hat sich so ein typischer arabisch-jüdischer Dialekt entwickelt. Einfach dadurch, dass sie eben die Sprache für sich abgekapselt verwendet haben, ist das mit der Zeit ein Dialekt geworden, den die anderen dann nicht mehr mitsprechen konnten. Und nun geht es um die Frage, wie ist denn Hebräisch wieder eine lebendige Sprache geworden, nachdem sie über so lange Zeit, durchs Mittelalter bis in die Neuzeit, eine tote Sprache war. Das führt uns auf Eliezer ben Jehuda, seine Pionierarbeit. Durch diese Arbeit wurde Hebräisch, das eine tote Sprache war, wieder zum Leben erweckt. Es gibt ein wunderbares Buch, das diese Geschichte beschreibt, von Robert Sinchin, Die Sprache der Propheten. Ich habe die genauen Angaben noch unten im Literaturhinweis angegeben. Also Die Sprache der Propheten, die Lebensgeschichte des Eliezer ben Jehuda, des Schöpfers der neuhebräischen Sprache. In Gerlingen 1985 erschienen. Ich habe zwei Exemplare hier aufliegen, die kann man mal einsehen. Das liest sich wie ein Roman. Das ist ein ganz tolles Buch. Also wer gerne einfach auch mal etwas Flüssiges liest, der soll das Buch lesen. Das ist also ganz, ganz mitreißend. Auch eine wunderbare Liebesgeschichte. Ja, Eliezer ben Jehuda hat dann geheiratet, wie wir noch sehen werden. Und auch die Ehezeit war sehr interessant. Lohnt sich also zu lesen. Nur schon deswegen. Diese Wiederbelebung einer toten Sprache ist ohne Parallele in der gesamten Weltgeschichte. Das hat es noch nie gegeben. Das wäre wie wenn man Lateinisch heute wieder einführen würde. In Italien oder eben, sagen wir, in der EU. Die sich ja sowieso als Fortsetzung des Römischen Reiches versteht. Jetzt sollte man Lateinisch wieder einführen. Ich glaube, diejenigen, die Latein gehabt haben in der Schule, würden am lautesten protestieren. Wie sollen wir das schaffen, was uns 6,5 Jahre so Mühe gemacht hat? Das soll man quasi als Alltagssprache lernen. Und es ist so, wenn man in der Schule 6,5 Jahre Latein gemacht hat und dann sollte man an den Bahnhofschalter gehen und ein Ticket lösen. Das kann keiner. Man kann Julius Caesar lesen, der gallische Krieg, Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam Belgiae in colunt, also Gallien war in 3 Teile geteilt und eine davon wurde von den Belgiern bewohnt. Das kann man übersetzen, aber man kann kein Ticket lösen. Und man kann auch nicht, man weiß auch nicht, wie man der Mutter sagen soll, ob sie heute Wäsche hat und ob man die Unterwäsche wie man abgeben kann. Das kann keiner sagen. Aber eben einfach so alte Texte, die kann man übersetzen. Gemäß dem Propheten Jesaja sollte Hebräisch, die Sprache Kanaans, aber in der Endzeit, das ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus dem weltweiten Exil ins Land der Väter zurückkehrt, eine lebendige, gesprochene Sprache sein. Jesaja 19, schlagen wir auf. Das ist eine Prophetie über Ägypten. Vers 1, Ausspruch über Ägypten. Und der erste Vers spricht gleich über die Wiederkunft Christi. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Der Menschensohn wird ja nach Matthäus 24,30 auf der Wolke, auf den Wolken erscheinen, zum Gericht. Und hier haben wir, siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Es wird also eine Intervention in Ägypten geben. Und da wird beschrieben, was mit den Ägyptern geschehen wird in dieser Endzeit. Was man auch sieht, die Juden sind wieder im Land, zum Beispiel Vers 17. Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. Also die Militärmacht in Israel wird für Ägypten ein Schrecken sein. Und dann heißt es aber so schön in Vers 21, und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben. Und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden dienend mit Schlachtopfern und Speisopfern, sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und bezahlen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zu dem Herrn wenden. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Und in weiteren Versen wird Gott Ägypten sogar nennen, mein Volk Ägypten. Das ist ein Text, den die ägyptischen Christen ganz besonders lieben. Verstehen wir gut. Ägypten, mein Volk. Aber hier lesen wir das, also in der Zeit der Wiederkunft Christi wird Ägypten eine ganz besondere Chance zur Umkehr haben und sie werden den Herrn erkennen. Im hebräischen Text Yahweh. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist nicht Allah. Im Islam wird Allah nie mit diesem Ausdruck Yahweh, das ist der typische Eigenname Gottes in der Bibel, benannt. Allah ist nicht Yahweh. Aber hier wird gesagt, und Yahweh, Vers 21, wird sich den Ägyptern kundgeben. Und sie werden sich zu Yahweh wenden, Vers 22. Eine großartige Erweckung aus dem Islam heraus. Und Ägypten wird dann sehr eng mit Israel verbunden sein, auch mit Assyrien. Es wird eine Straße geben, also von Ägypten durch Israel nach Assyrien, Syrien und so weiter. Und nun, worauf ich hinaus will, Vers 18. An jenem Tag werden 5 Städte im Land Ägypten sein, welche die Sprache Kanaans reden. Und bei dem Herrn der Heerscharen schwören werden. Also es wird sogar in Ägypten 5 Städte geben, wo man Hebräisch sprechen wird. Nun, damit diese Prophetie in Erfüllung gehen könnte, musste ja Hebräisch wieder eine lebendige, gesprochene Sprache werden. Aber das war sie nicht mehr. Und das schien absolut unmöglich, dass eine tote Sprache je wieder zum Leben erweckt werden sollte. Aber darüber mehr nach der Pause. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.